Seelenfutter Folge 136. Von ersterbenden Blättern und einem Pilgerstab, der ausschlägt. Gedichte von Erich Mühsam und Elizabeth Barrett Browning.
Komm du, komm her zu mir, wenn die Blätter im Herbst ersterben und sich die Flüsse trüber färben und sich die Wolken ineinander schieben, dann komm du, komm.
Was für Einstiegsworte wieder in unseren Seelenfutter-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr, dass Sie alle wieder dabei sind. Wir stellen hier Gedichte und Bibelverse zueinander und das schon, ich hätte fast gesagt, seit ewigen Zeiten, seit über 2 Jahren. Sehr, sehr lange Zeit, oder?
Bald drei.
Ja. Ich kann es gar nicht fassen. Wir, das sind Friedemann Margor, den habt ihr gerade gehört. Der hat uns diese wunderbaren Eingangsverse gelesen. Pastor aus Husum. Und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin auf Eiderstedt. Und wir haben heute wieder Wunderbares im Köcher, oder?
Ja, heute sehr besonders, sehr dicht, auch ein bisschen dunkel, ja. Also über das Herbstliche hinaus und dann aber nicht.
Finde ich auch. Und dann aber nicht. So. Und dann aber nicht. Und das gelingt uns tatsächlich gar nicht so schlecht in letzter Zeit. Bisschen dunkel und dann aber irgendwie am Ende nicht.
Doch nicht.
Genau. Also wir kriegen immer die Kurve, möchte ich damit eigentlich sagen, oder?
Naja, die Kurve ist eben da und die können wir sehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also wir müssen es ja auch nicht biegen, sondern ist ja immer eine Frage, worauf konzentriere ich mich, was suche ich, worauf bin ich, so, was, so.
Genau.
Was möchte ich denn
da
haben?
Möchte ich da eigentlich
dann
zeigen?
Dann kann uns sowas auch begegnen. Genau. Und es begegnet uns heute auch. Du steigst ein mit Erich Mühsam und das ist ein Text, ich sag mal, von echter Wucht, oder?
Ja, ich finde schon. Ich habe ihn in die Finger bekommen, hätte ich fast gesagt, als wir uns wieder die Gedichte schickten. Diesmal war ich als Erste am Zug und ich las diesen Text und habe gedacht, der spricht mir im Moment so, aber hört selbst, so aus der Seele. Erich Mühsam haben wir schon einmal, ich glaube sogar schon, naja, schon ein paar Mal wahrscheinlich gehabt in unserem Podcast. Wunderbarer Lyriker und Dichter, den es sich vorzustellen lohnt, ist am 6. April 1878 als Kind jüdischer Eltern geboren, wuchs in Lübeck auf und hat ganz früh, im Alter von 11, habe ich gelesen, schon zu schreiben begonnen. Erst Tierfabeln und dann schon kleine satirische Beiträge für den örtlichen Zirkus, für die Clowns dort, hat er als Kind schon ein bisschen Futter geliefert. Ist damit 18 wegen sozialdemokratischer Umtriebe von der Schule geflogen.
Das ist ja auch unerhört.
Das ist nimmt ihn sofort für mich ein, muss ich sagen. Und hat,
was?
Ja, ich irgendwie.
Naja,
irgendwie,
aber das war, lass mich rechnen, 1906 oder wann ist er da von der Schule?
Nee, 1896.
Geflogen? 1896, ja, in Mathe, das ist bei mir auch schon ein bisschen her. Aber das ist natürlich eine Zeit, wo sozialdemokratische Umtriebe zu Höchststrafen auffordern.
In der Tat. Und er ist sich wirklich treu geblieben. Also wenn man über sein Leben eine Überschrift setzen will, dann, dass er sich treu bleiben wollte und sich vom Leben und von der Politik um sich herum nicht verbiegen lassen wollte. Und das hat er tatsächlich geschafft unter den widrigsten Umständen. Du hast das gerade schon gesagt, das war schon eine Zeit, in der man sich politisierte. Er hat sich ganz klar für die eher sozialdemokratische und später noch linkere Ecke entschieden. Ist dann 1901 nach Berlin gezogen, hat dort erst als Apotheker gearbeitet. Nach der mittleren Reife hat er eine Apothekerlehre wahrscheinlich bei seinem Papa absolviert. Dann als Apotheker kurz gearbeitet, aber wirklich nur ein Jahr und ist dann zur anarchischen Zeitung Der arme Teufel in Berlin gewechselt und später zum Weckruf und hat dort schon angefangen, auch wirklich satirische und anarchische Texte zu schreiben, auch zu dichten. ein Jahr später, 1903, hat er seinen ersten Gedichtband veröffentlicht und es folgten Wanderjahre. Und wir erinnern uns, Anfang des 20. Jahrhunderts war ja diese Wanderbewegung so groß und auch er ist mit seinem Freund und Schriftsteller Johannes Nohl durch Europa gezogen, in die Schweiz, Norditalien, Wien, Paris und München. In München blieb er dann in Anführungszeichen kleben, hat dort in Schwabing gelebt, wurde zu einer Figur in der Schwabinger Bohème, wie man das damals nannte, war befreundet mit Heinrich Mann, Franz Wedekind, Leon Feuchtwanger. Also irgendwie fanden die sich ja immer alle. Hat dort auch Kabarett gemacht, für den Simplicissimus geschrieben. Das ist eine relativ bekannte Münchner Satirezeitung gewesen damals. Und 1915 hat er geheiratet. Seine Frau hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht und trotz seines eher anarchischen und wenig angepassten Lebenswandels, er war immer schwarz gekleidet. Wenn man seine Fotos sieht, hat er immer wallendes, langes Haar und so einen ganz langen Bart.
Ja, auch ein bisschen erschreckende Erscheinung.
Ein bisschen finsteres Gesicht, finde ich auch, wenn man ihn anschaut. Aber seine Zeitgenossen beschreiben ihn als unglaublich herzlich, großzügig und gütig. Er war seiner Frau treu bis zum Schluss. Er hat durchaus auch die Freuden des Lebens genossen, hat wahnsinnig gerne getrunken, auch offensichtlich viel gefeiert. So steht es zumindest in der einen oder anderen Biografie, ein ganz herzenswarmer und treuer Mensch und mutig, muss man sagen. Er hat sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs des Kriegsdienst verweigert, das muss man sich auch erstmal trauen, und hat stattdessen im väterländischen Hilfsdienst gearbeitet, hat demonstriert auf den Straßen gegen den Krieg, ist in den Hungerstreik getreten und hat sich dann auch, wie konnte es anders sein, an der ersten Münchner Räterepublik beteiligt, ist dann gefangen genommen worden und vor dem Münchner Standesgericht wurde ihm dann ein Hochverratsprozess als Marxist gemacht und er wurde zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt. Über 5,5 Jahre musste er dann auch tatsächlich absitzen. Er ist erst 1924 begnadigt worden. Nach seiner Freilassung ist er dann nach Berlin gegangen, hat in der Weimarer Republik weitergeschrieben, für die Freilassung politischer Häftlinge gekämpft und sehr früh vor dem heraufziehenden Faschismus gewarnt und hatte da natürlich auch als aufgrund seiner jüdischen Herkunft eine ganz, ganz feine Antenne. Wie konnte es anders sein? In dieser Zeit, wegen seiner ganz glasklaren Haltung, ist er dann aus dem Verband Deutscher Schriftsteller ausgeschlossen worden. Und er selbst wurde in der Nacht des Reichstagsbrandes im Februar 1933 verhaftet. Monatelang in Lagern und Gefängnissen gequält. Ich habe so ein bisschen nachgelesen. Also er ist in fast jedem Gefängnis gewesen, das man sich vorstellen kann. Ist dann 34 im KZ Oranienburg in der Nacht von der bayerischen SS-Wachmannschaft erschossen worden. Ist dann nach 45 in einem Ehrengrab auf dem Waldfriedhof in Dahlem beigesetzt worden. Und gilt schon als einer der großen Widerständler, muss man sagen, aus der Zeit. Ein großartiger, also ich stelle ihn mir auf jeden Fall als groß, also so, trotz dieses finsteren Gesichtsausdrucks, glaube ich, war er wirklich ein ganz aufrichtiger und mutiger und großartiger Mensch. So nehme ich ihn zumindest wahr, nachdem ich ein bisschen was von ihm gelesen habe. Und mitgebracht habe ich uns ein Gedicht aus seinem ersten Gedichtband, Die Wüste, heißt der Gedichtband, mit Gedichten von 1898, da war er knapp 20, bis 1903. Und daraus das Gedicht Angst packt mich an. Angst packt mich an, denn ich ahne es nahen Tage voll großer Klage. Komm du, komm her zu mir. Wenn die Blätter im Herbst ersterben und sich die Flüsse trüber färben und sich die Wolken ineinander schieben, dann komm du, komm. Schütze mich, stütze mich, fass meine Hand an. Hilf mir lieben.
Ja, ein Text mit Wucht, wie ich finde,
ja.
Mit einer großen Kraft, aber auch einer großen Schwere, die da beschrieben wird, und dann eine bezaubernde Geste.
Ein das Ende hat mich sofort gepackt. Hm. Also es ist, was für ein Bogen von Angst packt mich an, bis zu Hilf mir lieben. Also dieses, und das alles ja in einer Strophe, in wenigen Versen, da macht man so den ganzen Parcours dieser Emotionen, dieser Gefühle, die ihn da übermannen, geht man mit, wenn man ihm zuhört oder wenn man ihn liest. Und was ich so groß finde, ist, dass er beschreibt, was er fühlt, diese Angst, die ihn anpackt, und dann um Hilfe bittet. Hm. Zum Schluss. So, also das finde ich, das mit so wenigen Worten und so eine große Geste mit der großen Bitte, hilf mir lieben. Mhm. Schütze mich, stütze mich, fass meine Hand an, hilf mir lieben. Mhm. Hilf mir nicht zu verzweifeln, hilf mir nicht zu hassen, hilf mir nicht zu ersticken an dem, was da jetzt vielleicht über mir kommt, sondern nimm mich und hilf mir dennoch in diesem Gefühl zu bleiben. Das finde ich großartig. Also mich hat das sehr gepackt, von vorne bis hinten, muss ich sagen, das Gedicht, und hat mir in so einer Zeit, wo mich, ich weiß nicht, wie es dir geht oder auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, in der mich wirklich manchmal die Angst packt, hat mich diese Bitte um Hilfe und dieser Wunsch, lieben zu können, sehr eingenommen, muss ich sagen, für dieses Gedicht und für diesen Mann.
Unbedingt. Unbedingt. Also, weil du mich fragst, Angst wäre jetzt nicht mein Wort, aber es ist schon eine große Sorge, wie sich die Wolken ineinander schieben, dunkle Wolken. Und diese drei Naturbilder, die er hat, ja, die stehen natürlich für was viel Grundsätzlicheres. Blätter im Herbst ersterben, Flüsse färben sich drüber und die Wolken schieben sich ineinander. Das ist sehr bedrohlich, das ist sehr er trifft existenziell, und das, was er beschreibt, ist Angst. So, das ist, wie er da rauskommt mit diesen, ich finde, sprachlich sehr schnellen, also diese schnellen, kurzen Zeilen, schütze mich, stütze mich, fass meine Hand. Also das ist ein junger Mann von 20, ja, 25,
maximal,
der das schreibt. Also der viel zu groß ist, um sich unter der Bettdecke zu verstecken, und viel zu jung und kräftig ist, um sich stützen zu lassen. Und er zeigt sich so zerbrechlich und so schutzbedürftig. Das finde ich wahnsinnig schön. Ich finde dieses, also ich würde mit dir mal eben kurz nachdenken, wer das Du ist. Weil es ja nicht erklärt ist, und ich vermute, und alle mal bei dem, was wir von ihm wissen, dass das ein Mensch ist, dem er sozusagen sich in die Hand legt oder in den Schoß legt. Aber das ganze Gedicht funktioniert auch als Gebet.
So ist das. So ist das.
Ja. Und also er ist uns jetzt nicht vertraut als fromme Seele, aber who knows, was in dunklen Stunden, in langen Nächten und unter ineinander sich schiebenden dunklen Wolken alles so passiert. Es gibt ein darin auch ein biblisches Motiv. Also komm, du, komm, das ist wieder Anruf in der Adventszeit, weißt du, dass der Heiland kommen soll. Oder der vorletzte Satz der Bibel, ach komm, Herr Jesus. Also ich schreibe das da jetzt rein, also das ist wahrscheinlich nicht irrig mühsam, aber es ist diese flehende Geste und diese Bitte, die weiß, dass da auch Hilfe ist. Und wenn es eine junge Frau ist oder ein junger Mann, den er liebt, er weiß, da kommt die Stütze der Halt, der Schutz.
Genau, wer auch immer. Es ist völlig eigentlich unerheblich. Was ich so groß finde, ist der Mut, jemanden um Hilfe zu bitten. Mhm. Ich finde das so, es gehört viel Mut dazu, zu bekennen, dass man Angst hat. Es gehört viel Mut dazu, zu sagen, bin jetzt hier an einem Punkt, wo ich jemanden, wen auch immer, gerne an meiner Seite hätte. Und dann komm und stütz mich, fass meine Hand und hilf mir, lieben. Und das, ich finde, je älter man wird, finde ich, umso schwerer ist es ja manchmal, um Hilfe zu bitten, ja, und auch mal zuzugeben, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man wirklich denkt, wow, das kriege ich, glaube ich, alleine jetzt nicht mehr wirklich gut hin, ja.
Also ja, und wird es mit dem Älterwerden schwerer? Also,
weiß ich nicht, also vielleicht ist es auch nur bei mir so. Das ist ja
an junge Leute um die 20, die vor Kraft manchmal gar nicht so durch den Türrahmen passen und so, da gehört was zu.
Da gehört was zu, ja. Da
gehört, es gehört in jeder Lebensphase was dazu.
In der Tat, das ist jetzt auch unabhängig vom Alter.
Weil es einfach die eigene Begrenztheit der Möglichkeiten so offen macht. Und dadurch bin ich doppelt verletzlich. Also Angst packt mich an. So, das kann ich aber auch mit einer Knarre in der Hand, weißt du, und mit einem...
Genau.
So, im Schützengraben kann ich das auch sagen. Und dann lege ich aber an und da die baller ich alle weg. Also ich mach's jetzt ein bisschen platt, aber Angst packt mich an, schütze mich, stütze mich, hilf mir, lieben. Das ist die äußerste intime Verletzlichkeit, in die er eingeht, weil er weiß, dass es ihm hilft.
Genau.
Und diesen Punkt zu erwischen, das ist ja wirklich der entscheidende Turnaround in der Ohnmacht.
Genau, das denke ich auch. Genau, also erstmal diese Ohnmacht überhaupt zu bekennen, sich so verletzlich zu machen, sich nicht als Held aufzuspielen, selbst bis in den allerletzten Moment hinein. Und dann dieser großartige Satz, hilf mir lieben, hilf mir nicht zu hassen, hilf mir nicht, mich weiter einzuigeln, sondern hilf mir trotzdem. In der Liebe ist man ja immer noch offen. Also man ist ja immer noch zugewandt. Ja, hilf mir, mich nicht abzuwenden. Und das, dieses Ende finde ich besonders großartig. Und ich finde diese Zeit, die er da mitmacht, es gibt ja jetzt auch wirklich, will jetzt auch die Vergleiche mit dieser Zeit jetzt nicht überstrapazieren, aber die Jahrhundertwende auch zum 19. auf das 20. Jahrhundert und dann das Einbiegen in den Ersten Weltkrieg. Also es war schon eine Zeit, in der man sich politisiert hat und in der man, wenn man ein aufmerksamer Mensch war, mitbekam, wie er ja auch sagt, im zweiten Vers eigentlich, denn ich ahne, es nahen Tage voll großer Klage. Also da liegt was in der Luft, ja, da kommt was. Und sich eben nicht dann in so ein Heldentum oder so sich so ein Panzer zuzulegen, sondern in dem Moment zuzugeben, dass man Hilfe braucht. Ja, schön, groß, wollte ich uns mitbringen, weil ich dachte, was für ein schöner, mutiger Text.
Ja.
Ja.
Und die Antwort aus dem Text raus ist, mich schützt vor dieser Angst oder vor der Angst unterzugehen, schützt mich Verbundenheit.
Genau.
Und das weiß er, das spürt er, deswegen fleht er und weiß aber auch, was ihm gut tut. Also ganz tolles Ding. Ich habe dazu ein Bibelwort gefunden im Johannesevangelium, das eine Form der Antwort auf diese Frage des Gedichtes gibt. Christus spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das knüpft an dieses Angstmotiv der ersten Zeile und an das, was danach kommt, weil das ist die Angst, die in der ganzen die ganze Existenz durchwebt, die er hier beschreibt. Und in diesem christlichen Vers steckt drin, das, was euch hier zu Boden zieht und traurig macht und abdunkelt, Christus steckt da nicht drin, sondern er weiß, wie es im Licht und in der Liebe ist, Klammer auf, und wer ihm danach folgt, findet dann sowas dort. Also es ist, finde ich, ein Schritt oder zwei Schritte weiter als das Gedicht, wie so ein religiöses Echo. Wobei ich weiß, also ich will das nicht Erich Mühsam hier unterstellen. Ich weiß nicht genau, wohin er sich ausstreckt mit seiner Hand.
Sehr schön. Aber sollte er sich in diese Richtung ausgestreckt haben, ist das mit Sicherheit eine ganz schöne Antwort darauf. Sehr schön, vielen Dank. Dann lese ich noch einmal das Gedicht dazu.
Ja.
Angst packt mich an, denn ich ahne, es nahen Tage voll großer Klage. Komm du, komm her zu mir. Wenn die Blätter im Herbst ersterben und sich die Flüsse trüber färben und sich die Wolken ineinander schieben, dann komm du, komm. Schütze mich, stütze mich, fass meine Hand an, hilf mir lieben.
Erich Mühsam. Wunderschön.
Ja, finde ich auch.
Meine Güte.
Ich mag ihn auch so gern. Schön, und du?
So, und dazu stelle ich dir Zeilen von Elizabeth Barrett Browning.
Ja.
Die irgendwie so was Ähnliches beschreibt und ganz anders.
Ganz anders.
Ganz anders.
So
ganz,
anders.
Ganz, ganz, ganz anders. Aber tolle Frau, tolles Gedicht. Eine englische Dichterin, die ist über 70 Jahre früher geboren, in Durham 1806 und 1861 gestorben in Florenz. Wieso eigentlich in Florenz, wenn sie in England eine englische Dichterin geboren ist? Das ist der, wir haben schon mal von dir gehört, über Elizabeth Barrett Browning. Das ist ein Leben wie ein Roman.
Allerdings,
aus der viktorianischen Zeit. Wahnsinn. Mit knapp 40 lernt sie den Dichter Robert Browning kennen. Sie selbst Dichterin. Sie verlieben sich ineinander. Und gegen den Willen des tyrannischen Vaters heiratet. Also ich schreibe gerade keinen Roman. Ich erzähle aus ihrem Leben. Gegen den Willen des tyrannischen Vaters heiraten sie und fliehen nach Italien und leben in Florenz. Und da bekommen sie ein Kind, da ist Elizabeth 43.
Unfassbar und, in der Zeit.
Dann später mit 55 stirbt sie in den Armen ihres Mannes in Florenz. Wahnsinn. Aber neben dieser dramatischen Wende in ihrem Leben, die die Liebe möglich gemacht hat, ein Blick auf die Jahre davor eines sehr verlangsamten, sehr reduzierten und intensiven Lebens. Elizabeth ist die älteste von 12 Kindern, in einem vermögenden Haus groß geworden. Der Vater hatte eine Zuckerplantage auf Jamaika, und als die Sklaverei zu Ende ging, war dieses Geschäftsmodell irgendwie auch aus. Sie zogen nach England. Sie ist dort groß geworden, hochbegabt. Mit 4 schrieb sie die ersten Verse. Mit 9 las sie Shakespeare und Milton und lernt quasi nebenbei Griechisch und Latein, bringt sich als Teenager Hebräisch bei, weil sie das Alte Testament gerne im Original lesen will.
Was ist denn da los?
Und mit 15 erkrankt sie dann, und zwar ganz mysteriös, und es ist sozusagen der rote Faden ihres Lebens. Man hat es nie genau rausgekriegt, was es denn nun ist. Sie aber so therapiert, dass sie dann auch opiumsüchtig war. Ein Rückenleiden, später ein Lungenleiden, aber wo das herkommt, völlig unklar. Und sie lebt also völlig zurückgezogen. Ihr Hund an der Seite, sonst sieht sie kaum Menschen. Und schreibt und schreibt und schreibt und dichtet großartig. Bis sie dann ihren Robert kennenlernt und dann blüht sie auf in dieser Liebe. Auch die Krankheit lässt nach, erstaunlicherweise, so dass diese Schwangerschaft eben auch gut gegangen ist. Und Wahnsinn. 1850 kommt das bekannteste ihrer Werke in die Öffentlichkeit, die Sammlung von 44 Sonetten. Ich glaube, daraus hattest du auch
gelesen. Ja, daraus hatte ich eines gelesen, ja.
Sonette aus dem Portugiesischen. Warum heißt es eigentlich so? Das ist ein bisschen mysteriös. In einer vorveröffentlichten Fassung hieß es mal aus dem Bosnischen. Und daraus lernen wir, ich habe mir das ein bisschen angelesen, es geht um die Verfremdung ihrer eigenen Liebeslyrik. Also das ist schon ihr Robert, den sie da anschreibt. Aber das sollte dann doch die prüde Welt nicht wissen. Und so tarnt sie ihre eigene Herzenslyrik als eine also als wäre das Kulturgut aus Portugal. Und ihr Robert hat sie auch manchmal meine kleine Portugiesin genannt, vielleicht ist das irgendwie süß, ne?
Total.
Also, total diese 44 Sonette hat Rainer Maria Rilke übersetzt, also andere auch, aber er hat die schon sehr besonders ins Deutsche gebracht. Ich habe bei der Gelegenheit rausgefunden, er hat ja wahnsinnig viel übersetzt, die Texte von 56 Autorinnen und Autoren übersetzt, aus insgesamt 8 verschiedenen Fremdsprachen ins Deutsche.
Hüstel. Ja, Hüstel, genau. Und dann eben Gedichte übersetzen. Also das, beeindruckend.
Genau, wobei das natürlich, also ein Handwerk ist und auch eine Kunstform. Also da zeigt sich eben auch die eigene künstlerische Kraft, die übrigens Celan, habe ich gelesen, in der Übersetzungsarbeit von Elizabeth Barrett Browning besonders kritisiert hat. Ich ziehe das zurück aus anderer Übersetzung. Also Celan hat Rilke generell als Übersetzer kritisiert und gesagt, das ist wieder so eine Rilkerei.
Naja.
Und hier lesen wir auch eine Rilkerei aus dem Englischen. Was mich gewundert hat, das Gedicht ist im Englischen überschrieben mit Future and Past und im Deutschen ist die Überschrift verloren gegangen. Aber es geht um Zukunft und Gewesenes. Mhm. Das merkt ihr gleich. Ich trage euch das mal vor.
Bitte.
Nicht eine Reinschrift von Gewesenem wird mir meine Zukunft sein, so schrieb ich glaubend. Der Engel stünde da, mir dies erlaubend. Durch sein zu Gott unendlich unbeirrt gewandtes Antlitz. Aber schließlich wandte ich mich und fand an seiner Stelle dich. Der Umgang hat mit Engeln plötzlich wich Siechtum von mir, da ich den Trost erkannte. Mein Pilgerstab schlug aus in deinem Blick und stand im Morgentau. Und mein Geschick wird künftig nicht des alten Abschrift werden. Lass das zerlesene Buch, das mich betrifft, und schreib mir meiner Zukunft Überschrift, mein neuer Engel, unverhofft auf Erden.
Ja, wunderbar. Wunderbar. Und jetzt, wo wir wieder gerade so frisch die Biografie gehört haben und diese Liebesgeschichte liest es sich, hört es sich natürlich nochmal ganz, ganz anders an. Ein wunderbares Sonett.
Ist es, ne?
Ja, ganz schön.
Ist es. Also der Pilgerstab, der ausschlägt aus deinem Blick. Siechtum wich von mir, da ich den Trost erkannte. Das ist, das trägt ja wirklich autobiografische Züge. Das kann man
unbedingt, sagen. Unbedingt. Wo ist dann dein Anker zu mühsam?
Also es ist, ich sag mal was zum gravierenden Unterschied. Mühsam blickt angstvoll nach vorne und sie beschäftigt sich mit ihrem Gewesenen.
Ja.
wie es sich in die Zukunft führt. Aber der Schlüssel beider Gedichte ist das Du. Der Schlüssel ist die innige Beziehung zwischen zwei Menschen, ist die Liebe. Hilf mir lieben, sagt Mühsam. Und Elisabeth sagt, deine Liebe macht mich gesund und deine Liebe schenkt mir Zukunft. Und insofern ist das schon eine große Nähe dieser beiden Texte, die sprachlich von der Farbgebung, der Tonalität so unterschiedlich sind.
Absolut, ja.
Aber an dieser Stelle, also wenn ich es jetzt ein bisschen simpel sag, also die Liebe ist der Schlüssel, der Anker, der Kraftpunkt. Punkt.
Ja, das ist ja nur alles andere als simpel, ne? Ich meine, das muss man mal sagen.
Naja,
das ist nicht trivial. Ja, ja, also das ist alles andere als trivial. Und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Und ich was mich auch sehr fasziniert, ist, wenn wir jetzt wissen, wann Mühsam das Gedicht geschrieben hat, nämlich mit Anfang 20, und wir jetzt wissen, wann Elisabeth ihre Liebe gefunden hat, nämlich mit Anfang 40, ist das schon, finde ich, auch ganz, ganz interessant, diese Lebenshaltung der beiden. Ja, das, was gewesen ist, was sie beschreibt und an dem sie erstmal denkt, in ihrer Isolation vielleicht, dass das so heißt es ja in der ersten Strophe, dass das sozusagen ihre Zukunft sei, sich mit dem zu beschäftigen, was war. Und plötzlich tritt völlig unverhofft etwas in ihr Leben, das dem Ganzen nochmal eine Wendung gibt. Und er macht sich ja gerade erst auf, sozusagen. Und in diesem Aufmachen bittet er um eine Hand, die ihn stützt und schützt und die mit ihm geht. Und das finde ich bei beiden auch so so bemerkenswert. Ja, also der Zeitpunkt sozusagen.
Von ganz spannend, ja, finde ich eine super Beobachtung. Mhm. Sie ist doppelt so alt wie er. Ja. Und es wirkte so, als wenn ihr Leben wirklich verrinnt und vertrocknet, seit sie 15 ist.
Ja.
Und sie ist dann in den 30er Jahren ist sie gar nicht mehr aufgestanden, so aus ihrem Bett. Was eigentlich klingt nach einer schlimmen seelischen, nach einem Zerbrechen, aber in ihrer körperlichen Niedergeschlagenheit war sie unglaublich produktiv und wach und interessiert und später mit ihrem Robert ist sie auf Reisen gewesen, hat George Sand in Paris getroffen und so weiter. Also da war unglaublich viel Leben in ihr, nur ihr Körper konnte da gar nicht mit. Und das verändert sich mit diesem Mann, mit dem Engel, den sie da trifft.
Ja, das ist ja eigentlich auch nicht zu glauben, muss ich sagen. Also man muss ja auch wirklich überlegen, das ist ja fast ein halbes Wunder. Also dann auch noch schwanger zu werden mit diesem Körper, ja, also mit dieser Krankheit in sich, die einen, wenn ich dir richtig zugehört habe, ja fast jahrelang ans Bett gefesselt hat. Das ist natürlich, mein Gott, was muss das in ihr ausgelöst haben? Ganz, ganz wunderbar. Ganz, ganz wunderbar, ja. Und das so in Worte zu fassen, das so zu beschreiben, und dieses feine Übergehen der einzelnen Strophen, ja, also erst dieser Rückblick, die Reinschrift des Gewesenen, dann das Erkennen, aber schließlich wandte ich mich und fand an seiner Stelle dich. Und
der Umgang hat mit Engeln.
Genau, ganz genau.
Sie wähnt einen Engel da, der ist da aber nicht, aber das liebende Du.
Aber das liebende Du, genau. Und dass ihr dann plötzlich Kraft gibt und sie plötzlich erkennt, und mein Geschick wird künftig nicht die Vergangenheit werden. Sondern schreib mir meiner Zukunft Überschrift, mein neuer Engel unverhofft auf Erden. Also das ist wirklich, das ist so fein und so schön und so hoffnungsvoll und so voller Kraft dann wunderbar.
Ich mag auch, also wir können uns, glaube ich, hier
verlieren, stundenlang, ja.
Über jede Zeile können wir uns nochmal beugen. Mein Pilgerstab schlug aus in deinem Blick und stand im Morgentau. Was für eine Poesie, dieser Pilgerstab. Also das ist ja für jemand, die so gebrechlich war, eine Gehhilfe irgendwie durchzogen mit einem inneren Vertrauen, einem Gottvertrauen. Und das, dieser Stab schlägt aus. Es ist wahnsinnig schön, finde ich. Er trägt Blüten, trägt Zweige und steht im Morgentau.
Genau, und sie schöpft Kraft, unendliche Kraft offensichtlich daraus. Wow. Wirklich wunderbar.
Du hast ein Bibelwort, ein Psalmwort dazu gefunden.
In der Tat. Wir sind ja dann, ich fand das so anrührend. Ich finde es ja bei beiden so anrührend. Dieser eine, der um Schutz bittet, die andere, die unverhofft diese Kraft findet. Ja, also er bittet darum und ihr geschieht das ja mehr oder weniger. Das ist ja, finde ich, auch der große Unterschied bei beiden. Sie wendet sich um. Das ist ja nichts, was sie auch nur im entferntesten hätte vorstellen können oder erwartet hat, ja, denke ich mal. Und ich habe jetzt den Psalm 91, der ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, unter dem Schutz des Höchsten. Und da habe ich dann zwei Verse ausgesucht, 3 und 4. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Also das ist diese Kraft, die er ihr gibt, dieser Engel, den sie nicht erwartet hat, oder diesen Menschen, der Umgang mit Engeln hat, den sie plötzlich vor sich findet und der
etwas Flügelartiges.
Genau, ganz genau. Und ich habe das Gefühl, er verleiht ihr neue Kraft. Er nimmt sie unter seine Fittiche und unter diesem Schutz, unter diesem Schild und Schutz kann sie aufblühen. Sie findet da zur Blüte. So habe ich das auch in diesem Gedicht empfunden und auch in diesem Psalmwort. Das ist die Möglichkeit, zu Kraft zu kommen.
Ganz, ganz fein. Sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Magst du uns noch einmal
Elisabeth lesen? Ich lese das nochmal vor. Du ahnst, es ist gar nicht so leicht vorzulesen.
Nein, ich habe hohen Respekt.
Weil die Zeilen ineinander fließen und gleichzeitig so einen schönen Zeilenschluss immer haben mit einem Reimmuster.
Ja.
Ach, der Rilke war schon auch echt ein guter.
Allerdings. Wie hat er geschrieben? Der Celan gerilkert? Nee,
Rilkerei.
Eine Rilkerei. Ja, bitte, lass sie uns hören.
Zu Future and Past. Nicht eine Reinschrift von Gewesenem wird mir meine Zukunft sein, so schrieb ich, glaubend. Der Engel stünde da, mir dies erlaubend, durch sein zu Gott unendlich unbeirrt, gewandtes Antlitz. Aber schließlich wandte ich mich und fand an seiner Stelle dich, der Umgang hat mit Engeln. Plötzlich wich Siechtum von mir, da ich den Trost erkannte. Mein Pilgerstab schlug aus in deinem Blick und stand im Morgentau. Und mein Geschick wird künftig nicht des alten Abschrift werden. Lass das zerlesene Buch, das mich betrifft, und schreib mir meiner Zukunft Überschrift, mein neuer Engel, unverhofft auf Erden.
Ach, herrlich. Ja, ein wenig düster begann es, aber die Kurve ist mehr als genommen, oder? Oder? Der Bogen ist geschlagen.
Was für zwei schöne Texte hier bei Seelenfutter 136. mögt ihr uns schreiben.
Wir freuen uns.
Das Postfach dafür steht bereit, seelenfutter@kirche-husum.de.
Und wir freuen uns sehr, von euch zu hören und zu lesen. Und wir beide hören uns nächste Woche wieder. Seelenfutter 137.
Fein, Yvonne.
Ich freue mich auch. Mach's gut, bis bald. Tschüss.